Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Kannst du dir vorstellen, dass Friedrich Merz vors Parlament tritt und sagt, ich als neuer Bundeskanzler sage euch, Mental Health ist der neue heiße Scheiß.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich kenne ihn nicht persönlich und er hört uns auch bestimmt zu, deshalb hoffe ich, dass er es nicht persönlich nimmt. Aber er würde wahrscheinlich sagen, Mental Health kann man nicht röntgen.
Das ist so eine Folge, da müssen wir sehr präsidial gucken auf jeden Fall, lieber Dr. Burak Yildirim. Denn es wird höchst offiziell, es wird staatlich und da freue ich mich sehr drauf. Das ist endlich meine ernste Folge. Hallo mein Lieber, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Der Nachfrage, ich hoffe dir auch. Ja, das ist ein sehr ernstes Thema. Bin auch gespannt, was wir daraus machen. Ja. Aber wie immer, wir sind bestens vorbereitet und bestens gelaunt. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir mal wieder auch aus diesem Thema das maximal, vor allen Dingen auch positive rausholen. Aber ich bin gespannt, wie du uns gleich reinholst in das Thema. vielleicht mit einem Blick über den Nachbarzaun nach Frankreich, gehe ich mal von aus. Aber ich bin gespannt.
Richtig, und es war so ein bisschen ein Zittern in meinem Finger, als ich dir geschrieben habe, wie wäre denn das Thema, würde endlich unsere Regierung die mentale Gesundheit zur nationalen Aufgabe machen, was würde das bringen? Da habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt abschicke, senden, dann wird der Arzt kommen und wird mich warm einpacken, abführen und sagen, so, jetzt kommst du mal klar. Und da hatte ich ein bisschen Angst. Aber du hast gesagt, super Themen.
Ja.
Und insofern bin ich happy, dass wir heute darüber sprechen. Würde endlich unsere Regierung die mentale Gesundheit zur nationalen Aufgabe machen? Was würde das bringen?
Ja, verrückt. Da bin ich mal gespannt, was das bringt. Aber ich sage wir werden gute Ideen haben. Auf jeden Fall. Wenn wir beide regieren würden.
Endlich. Stell dir das mal vor. Endlich.
Ja, endlich.
Ich warte lange drauf. Ja, ich habe einiges zu erzählen, was die Regierung.
Naja. Das glaube ich.
Ja, meine Regierung, was die hier so. Nee, das ist ein anderes Thema. Wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Ja, traurig und berührend zugleich. Ich muss kurz ausholen. Du kennst ja unsere Praxis in Pulheim.
Ja.
Wie ich finde, ganz nett gelegen. Also sehr schön am Marktplatz, unten drunter Eisdiele.
Nein. Ihr müsst da raus sein.
Nein. Okay. Gegenüber ein Wirtshaus. Und direkt gegenüber der Kreissparkasse, da ist eine Bank und auf dieser Bank saß die letzten Jahre, im Grunde seitdem wir eingezogen haben, ein Herr, der sicherlich gesundheitliche und vor allen Dingen auch alkoholische Probleme hatte. Das war letztendlich so ein bisschen anzusehen, weil auf dieser Bank immer mal wieder das ein oder andere Fläschchen stand. Aber nichtsdestotrotz, wir haben dann irgendwann, vor allem der Peter Sieberger, mein Partner, den du auch gut kennst, wir haben uns dann irgendwann mit ihm einfach beschäftigt, weil wir mitbekommen haben, man findet unseren Eingang sehr schlecht und es ist auch über Google Maps und tralala sehr schlecht tatsächlich ausgeschildert. Und dieser Herr hat immer mal wieder, wenn er Kunden von uns oder mutmaßliche Kunden gesehen hat, die da so ein bisschen orientierungslos den Hauseingang gesucht haben, immer wieder darauf hingewiesen, gefragt, wen suchen Sie denn? Ja, ich will da in die Praxis oder in die Physiotherapie gegenüber. Und dann hat er gesagt, ja, hier vorne ist der Eingang. Und irgendwann haben wir ihn halt mal angesprochen, mal mit so der einen oder anderen Thematik versorgt, auch mal mit Kleidung und so weiter und so fort. Und dann haben wir irgendwann jetzt vor kurzem mitbekommen, dass er obdachlos geworden ist und hat dann auf dieser Bank, wo er dann stundenlang nur gesessen hat und ich sage jetzt mal so ein bisschen den Ortseinweiser gegeben hat, hat er letztendlich seine Bleibe eingerichtet. Und musste dann, leider Gottes, wir kamen dann zur Arbeit, zur Praxis und der ganze Kreisverkehr wurde abgesperrt, Notfallfahrzeuge und Polizei und so weiter und so fort. Und dann haben wir relativ schnell mitbekommen, dass er reanimiert werden musste auf der Bank, das leider nicht überlebt hat. Und das war natürlich erstmal, eher so zur Woche hin eher ein Downturner. Aber was ich sehr toll fand im Nachgang, wir alle eigentlich, weil wir es beobachten konnten, direkt aus unseren Fenstern, war die Anteilnahme dann der Pulheimer Bevölkerung, weil die dann die Bank, auf der er leider dann eben auch verstorben ist, ja, im Grunde komplett geschmückt haben mit Kerzen, mit Schreiben, mit Blumen und so weiter. Wow. Und also deshalb war so ein bisschen klar, der gehört halt irgendwo einfach dazu. Man kannte ihn, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wie die Gesamtsituation ist. Und das hat mich natürlich so ein bisschen die Woche beschäftigt, weil jedes Mal, wenn du dann rausgeguckt hast oder rausgegangen bist, hast du diese Bank gesehen. Und man gewöhnt sich an Menschen, auch wenn man sie nicht kennt, persönlich oder tiefer kennt. Und interessanterweise, wenn man dann mitbekommt, dass sie verstorben sind, und ich glaube, er war keine 60 Jahre alt, dann ja, merkt man irgendwie, dass jemand fehlt. Ne? Natürlich vielleicht jetzt nicht vergleichbar mit Familie, Freunde, Arbeitskollegen, die man natürlich näher kennt, aber es ist für uns ein Verlust in einer gewissen Art und Weise. Und aber das Schöne war, wie gesagt, die Anteilnahme, dass es jetzt nicht so, und das möchte ich gar nicht gewertet wissen, sondern dass es halt nicht irgendwo wie so eine Schlagzeile Obdachloser verstirbt, sondern für die Menschen, die eben da an diese Bank dann herangetreten sind und die geschmückt haben, war es scheinbar nicht eben einfach nur ein Obdachloser. Und das hat mich berührt. Fand ich irgendwie für den Zeitgeist schön und auch irgendwo ermutigend. Mhm. Und demzufolge habe ich mir erlaubt, das als Mental Health Moment der Woche zu nehmen.
Schöner, aber wie du sagst, auch trauriger Moment. Das tut mir sehr leid. Das ist echt Geschichte mitten aus dem Leben. Danke, dass du sie geteilt hast, aber es ist auch schon so, dass dann auch merkt, dass...
Ja, wir haben den Laden halt zusammen aufgebaut, ne? Er als Einweiser und wir mussten ja dann nur die Kunden bedienen. Und von daher gehört er so ein schönes Stück weit gehört er zu uns.
Eine Frage, die sich mir da aufdrängt. Ist man dann manchmal so an einem Punkt, dass man sich denkt, oh Mann, hätte ich vielleicht dann doch mal, wenn er sowieso schon der Einweiser war, hätte ich vielleicht das ausbauen können? Hätte ich ihm vielleicht in irgendeiner Form irgendwie wirklich einen Job geben können? Oder hätte ich ihm da irgendwie supporten können? Hätten wir mal eher mit ihm sprechen können? Oder wie auch immer, ist das ein Gedanke, der dann kommt? Oder nimmt man das als... Er hat das gewählt für sich und es gehörte eben, hat sich so entwickelt und war gut so, wie es war.
Nee, solche Gedanken kamen jetzt bei mir speziell nicht auf, weil also man hatte halt Kontakt, man kannte sich, man grüßte sich, man hat auch immer so einen kleinen Plausch gehalten. Wir sahen ihn, bevor er dann, wie gesagt, auch obdachlos dann wurde, haben wir schon gemerkt, ich sage jetzt mal an Kleidung, an äußerem Erscheinungsbild, an dem Thema Alkohol und so weiter, dass da jetzt jemand schon auch irgendwo verwahrlost. Und das haben wir versucht schon zu unterstützen, ne? Ob es jetzt beispielsweise gerade zu Weihnachtszeit jetzt mit Süßigkeiten, Keksen und so weiter war oder teilweise auch Kleidung. Also gerade der Peter Sieberger hat ihm auch mal einen Schwung Kleidung mitgebracht. Und deshalb denke ich schon, dass man irgendwo eine gewisse Verbindung und auch eine gewisse Unterstützung geleistet hat und eine Verbindung eben hatte. Aber ich glaube, für mehr hätte es auch einfach mehr Kontakt geben müssen. Und letztendlich, du weißt ja, wie das ist, wenn wir da oben auf der ersten Etage anfangen zu zaubern und zu agieren, dann sind wir natürlich auch einfach mal 10-12 Stunden dort unterwegs. Mhm. Und dann bleibt natürlich auch nicht Zeit zu sagen, wir gehen jetzt mal runter und verbringen da mal eine halbe Stunde an der Bank. Klar. Und demzufolge, wie gesagt, die tieferen Gedanken hatte ich nicht.
Gut.
Wie lief es denn bei dir? Hast du eine schwungvolle, schöne Geschichte?
Nee, ich habe keine, also ja, ich würde sagen neutral oder wie soll man sagen, ne, für mich lehrreiche Zeit momentan. Wir haben das ein oder andere Mal drüber gesprochen, wie das so als Unternehmer ist, wie viel das ist, wenn man eine Balance halten muss innerhalb eines Teams. Und ich habe auch immer mal wieder meine Probleme, auch Grenzen zu ziehen, wie jeder Mensch, glaube ich, gesunde Grenzen zu ziehen und abzuwägen, bis wohin geht das mit dem Miteinander auch in einer Firma und wo musst du, weil du Verantwortung trägst, dann deine Grenzen ziehen zwischen, naja, dem Freundschaftlichen, zwischen Rahmenbedingungen, die man vielleicht einfach auch gerne öffnet, erweitert und was auch immer. Und daneben zu sagen, jetzt hier an dieser Stelle ist leider dann auch das Ende erreicht und bitte das auch zu respektieren. Das ist so eine meiner größten Herausforderungen irgendwie im Leben gewesen bisher, Grenzen zu ziehen, deutlich zu sagen, wann der Punkt erreicht ist, dass es mir zu viel wird, und das dauerte in der Vergangenheit immer relativ lange. Und ich habe dann manchmal auch so die Erfahrung gemacht, dass es mich traurig gemacht hat, wenn Menschen nicht das honoriert haben, was ich versucht habe zu geben. Weil ich das, was ich irgendwie bereit war zu geben, auch im Job und auch am Mitarbeitende, das kam immer aus vollem Herzen. Ich habe dafür nichts erwartet. Wenn du aber feststellst immer wieder, dass du dafür eigentlich fast noch abgestraft wirst, immer wiederkehrend, dann überlegst du dir, okay, wenn das so nicht funktioniert, muss ich dann vielleicht einfach, auf Deutsch gesagt, das Arschloch werden? Nein, muss man nicht, aber man muss vielleicht rechtzeitig eben sagen, wo gewisse Grenzen sind und wo, man kann es ja auch freundschaftlich, man muss ja nicht auf den Busch klopfen, irgendwie oldschool wie der Chef von früher, sondern man kann es ja auch in Gesprächen und in Diskussionen, man kann sich auch streiten, finde ich. Aber ich finde, es geht eben auch so, dass ein Mitarbeiter gerne sagen kann, was er denkt und fühlt. Umgekehrt muss es aber auch erlaubt sein und muss genauso respektiert werden. Das ist leider immer mal wieder nicht der Fall und ich stehe dann manchmal da und denke, oh Mann, ernüchternd eigentlich, obwohl ich mir wirklich Mühe gegeben habe und obwohl ich ja vielleicht einfach auch Grenzen nochmal überschritten habe, weil ich manchmal denke, Grenzen sind nur so gut, wie sie sinnvoll sind. Und manchmal lohnt es sich auch, das zu überdenken und über Bord zu kippen. Und diese Woche war für mich traurig, weil ich einfach gemerkt habe, dass das manchmal vergebene Liebesmühe ist. Und wenn du es dann versuchst, mehrmals zu tun und es wird dann ein zweites, drittes Mal irgendwie nicht wertgeschätzt, das finde ich sehr verletzend, das finde ich schade, das finde ich bitter, das schmerzt, tut weh. Und ich habe ich habe einen Weg gefunden, nämlich beim Recruitment sitzt das ja manchmal an, dass man vielleicht einfach auch das Recruitment nicht alleine macht, sondern dass man Menschen dazu zieht, um einfach auch mal zu sehen, wie andere denken über Kandidaten oder Kandidatinnen. Und das habe ich jetzt heute installiert und damit ging es mir, deshalb ist es auch heute mein Mental Health ist im Moment des Tages und nicht nur der Woche, weil ich das heute installiert habe. Das wird in Zukunft so sein. Wir werden das in einem Dreierteam machen und nicht mehr alleine. Und dieses Dreierteam wird, nachdem Kandidaten sich vorgestellt haben, dann einfach auch nochmal besprechen und Eindrücke sammeln und Eindrücke austauschen, bevor man dann einen Menschen in unseren Kosmos holt. Für mich ein großer Schritt und habe auch nicht unbedingt eine Expertin mit dazu geholt, sondern jemanden aus dem Team. Ganz normal, weil ich glaube, dass das gut ist und dass ich ihr das zutraue. Und ich bin mal gespannt, was passiert. Mal gucken, ob das in irgendeiner Form schon von vornherein eine Verbesserung bringt. Aber damit gehe ich ganz schön schwanger und es ist immer noch so, dass ich da die nächsten Tage auch noch drüber nachzudenken habe.
Ja. Ich fangen wir ja so ein bisschen schwermütig an heute.
Das kann man sagen. Das kann man sagen, ja. Es war keine leichte Woche für uns, aber das kann man dann auch vielleicht auch mal sagen. Und ja, wir können ja auch mal zu einer launigen Sache kommen, aber zu einer Sache, die ich faszinierend fand und als ich sie gelesen habe, dachte ich mir, stark. Es geht um Frankreich. Und es gibt eine Schlagzeile, oder gab eine Schlagzeile am 2. Oktober, die da lautete, psychische Gesundheit wird in Frankreich zur nationalen Aufgabe. Und es war so, dass am Dienstag, den 1. Oktober, hielt der französische Premierminister Michel Barnier seine Antrittsrede, und zwar vor dem französischen Abgeordneten. Und im Gesundheitsbereich scheint die psychische Gesundheit eine der Hauptprioritäten dieses neuen französischen Premierministers oder der Regierung vielmehr zu werden, und zwar ja mal im Jahr 2025. Und das ist für mich ein kleines Wunder, weil wenn du die mentale Gesundheit so in den Fokus stellst, dann muss es Probleme geben. Dem ist auch so. In Frankreich leidet laut dem französischen Gesundheitsministerium jeder fünfte an psychischen Problemen. Besonders betroffen sind junge Menschen. Darüber haben wir hier schon gesprochen im Podcast. Und es ist so, dass er sehr auf Prävention setzt, dass das in der Schule schon beginnt. Das bedeutet, dass dort Aufklärungsarbeit geleistet wird, und das wird zur Pflicht im Programm, im Unterrichtsplan. Das bedeutet auch, dass er ganz eindeutig auch erwartet, dass jeder Zugang auch zu Pflege, Bildung, Beschäftigung für Betroffene hat, und die Prioritäten sollen komplett dort gesetzt werden. Und es ist auch so, und das fand ich auch erstaunlich, dass in Frankreich sind psychische Erkrankungen laut Regierungsangaben die Nummer 1 der Ausgaben der Krankenversicherung. Also das heißt, man sieht, was für eine Wucht diese Krankheiten da haben. Und wir haben hier auch schon in Deutschland über Zahlen gesprochen. Wir haben im Podcast über Zahlen in Deutschland gesprochen, wo es ähnlich aussieht. Nicht ganz so, aber ähnlich. Und ich habe mir die Frage gestellt, was wäre denn, wenn verrückterweise Friedrich Merz, wenn er denn Bundeskanzler wird, oder Olaf Scholz, wenn er es bleibt, das auch zur nationalen Aufgabe machen würde. Was würde das bedeuten und was könnten die Ansätze sein und was würde das bringen? Und wie ist unsere Meinung und unsere Haltung eigentlich dazu, wenn eine Regierung solche doch gravierenden Schritte geht, die wir wahrscheinlich beide feiern, die aber auch jede Menge Konsequenzen mit sich tragen? Und jetzt bist du dran. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Also wenn...
Was du sagst.
Ja, ich hör dir, wie du weißt, sehr gerne zu, und hatte ja im Vorfeld der Folge gesagt, ich bin mal gespannt, wie du uns in dieses Thema reinholst. Aber letztendlich, der Aufhänger ist natürlich wunderbar, wenn Frankreich für uns ja auch rein geografisch greifbar und anfassbar diesen Schritt geht und vor allen Dingen. Genau, und diesen vor allen Dingen auch jetzt, also man kann das ja auch anders formulieren, zur Chefsache erklärt.
Genau.
Das darf und sollte sicherlich Vorbildcharakter haben für andere Regierungen, idealerweise auch für unsere in Deutschland. Weil ich persönlich, ich habe mir jetzt mal, du kennst das ja, man macht ja häufig so diese Pro- und Contra-Listen. Ja. Ich finde auf der Kontraliste mal gar nichts. Also ich hätte jetzt einfach mal so damit man das auch ein bisschen gegeneinander betteln kann, das Thema, gerne noch ein bisschen was auf die Kontraliste gesetzt. Mhm. Aber mir fiel einfach schlichtweg nichts ein, sodass ich letztendlich sagen muss, das hätte meiner Meinung nach erhebliche positive Auswirkungen. Allein schon... Ich meine, wir wissen das, wir kennen die Zahlen, und ich sage das ja auch immer wieder gern, du bist ja der Herr unserer Zahlen hier in unserem Podcast.
Ausgerechnet ich, genau, der Herr der Zahlen.
Und viele, Genau, und viele wissen das ja letztendlich, dass psychische Erkrankungen, psychische Belastungen ein sehr, sehr großes Thema sind. Hm. Sicherlich noch mal etwas mehr Aufmerksamkeit und leider auch etwas mehr Wucht erfahren in und nach der Pandemiephase. Aber vorher war es ja auch ein Riesenthema. Also ich glaube, da würde jetzt von den Gelehrten niemand dagegen sprechen. Ja. Und trotzdem ist es meiner Meinung nach auch immer noch ein Thema, was was stigmatisierend wirkt. Ja. Letztendlich für viele auch immer noch ein großes Problem darstellt, nämlich des Outings. Mhm. Ich habe psychische Probleme. Ich fühle mich mental ungesund. Mhm. Und das, was es in erster Linie, das wäre so der erste Schritt, es wäre fast was Plakatives, wäre, wenn die Regierung das Thema öffentlich aufgreift, dies meiner Ansicht nach Vorurteile und Scham und eben diese Stigmatisierung rund um psychische Erkrankungen verringern würde. Weil man letztendlich sagen würde, so, wir haben es verstanden, wir gehen es jetzt an, wir wissen, wir hören euch, wir hören euch, wir sehen euch, wir kümmern uns um euch. Und das wäre schon großartig, aber man muss es natürlich dann auch, das wäre vielleicht das einzige Kontraargument, nicht, ob man es machen sollte oder nicht, aber das wird unheimliche, vor allen Dingen finanzielle Ressourcen erfordern. Und weil letztendlich ist das ja tiefgreifend. Also man kann ja jetzt nicht nur Kampagnen starten, indem man ein paar Plakate aufhängt und Ads schaltet, sondern man muss ja im Grunde in den Bereich Prävention, in den Bereich Aufklärung, in den Bereich, ich sag jetzt mal, Erziehung. Das fängt ja letztendlich schon in der Schule an. Und das wäre der allein schon der Zugriff, wie gestalte ich so. Und dann kommt der Zugriff, wie setze ich es auch nochmal um. Das heißt, diese ganzen Programme dann auch noch umzusetzen. Also es wird unheimlich viel, wie gesagt, Ressourcen in Anspruch nehmen, die man Schritt für Schritt wahrscheinlich aufbauen muss. Und dann gucke ich mir den Bundeshaushalt 2024 an, unter Bereich Gesundheit, Sport und Erholung werden aktuell für das Jahr 2024 5,5 Milliarden Euro angesetzt. Das ist 1,2% des Haushaltes. Und diese 5,5 Milliarden sind knapp 16,5% weniger als letztes Jahr. Das heißt, Da muss schon was passieren. Also nur mal, um das in Relation zu stellen, das Zehnfache, 58 Milliarden und 12,2% des Bundeshaushalts wird in das Thema Verteidigung investiert. Da frage ich mich natürlich, gegen wen verteidigen wir uns denn? Ja, also Cyber Security und so weiter. Na klar, das muss alles sein, um Gottes Willen, aber naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber nur damit man einfach das Ganze mal in auch ein bisschen in wirtschaftliche Relation stellt. Also es muss schon einiges getan werden, um diese Dinge auch umzusetzen. Aber ich bin 1000% bei dir. Das wäre ein wunderbarer, wunderbarer Schritt.
Ich bin begeistert. Du machst mir so ein bisschen als Herr der Zahlen Konkurrenz. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Ich habe das auch erst honoriert. Ich habe auch erst gedacht, wow, einfach ein super Move der französischen Regierung. Und dann habe ich aber im nächsten Schritt gedacht, Leute, das ist aber ein bisschen spät. Weißt du warum? Also wenn es so ist, dass die Zahlen derart krass sind in Frankreich, wenn es so ist, dass das im Grunde das die psychische Gesundheit oder auch die Erkrankungen vielmehr das System so belastet und das die Nummer eins der Kosten sind, dann habt ihr aber ganz schön lange gewartet, weil das ist ja dann doch, da gab es doch sicher mal, war das auch auf Nummer 3 und auf Nummer 2 oder vielleicht sogar auch Nummer 5 mit einer leichten Tendenz eventuell verrückterweise. Und dann, wie es so oft ist, vielleicht ist das aber auch zutiefst menschlich, wenn es dann überläuft, das Fass, dann reagiert man. Und dann wird es auch gleich zur nationalen Aufgabe. Steile These, ne? Wir sind da nicht drin. Wir wissen nicht, inwieweit die französische Regierung das alles schon ganz clever jahrelang im Blick hat und dann gedacht hat, komm, wir können noch warten, noch ist es nicht so dramatisch, wir können es abwägen. Aber der Verdacht liegt ja so ein bisschen nahe, dass man auch schon gut zugewartet hat, bis es dann eben einfach auch nicht mehr geht. Nochmal, das mag menschlich sein, weil viele so gestrickt sind, dass man wartet, bis es nicht mehr geht. Und das hast du richtig angesprochen, das Thema Prävention. Das ist eben was mir immer wieder auffällt, ist totale Mangelware. Also wenn du dich mit zum Beispiel mit renommierten Wissenschaftlern wie Ingo Frohböse zum Beispiel unterhältst, jetzt kann man sagen, ja, also auch so ein Ingo Frohböse hat seine Art manche mögen ihn, manche können damit nichts anfangen, aber er ist zumindest einer der renommierten Experten in diesem Land. Der setzt sich zum Beispiel seit Jahren für Prävention ein, ganz massiv. Also das ist jemand, der dieses Thema Prävention nicht erfunden hat, aber der rüttelt schon wirklich über Jahrzehnte, würde ich mal behaupten, am Gatter und sagt, Leute, wenn wir weitermachen so, dann wird dieses Gesundheitssystem irgendwann zusammenbrechen, weil das einfach auch nicht mehr zu machen ist. Weil die Krankheiten so extrem werden und da ist die psychische Erkrankung ja nur ein Teil. Da geht es dann natürlich auch logischerweise, dass Deutschland immer dicker wird, dass Deutschland auch weniger auf sich achtet, dass Lebensmittel teilweise einfach immer ungesunder werden, Ernährung und so weiter, Bewegung, Mangelware. Ach so, du kannst das jetzt endlos weitertreten. Die Dose runter, die Straße runtertreten. Ich frage mich bei sowas immer, A, warum muss es so bald kommen? Und B, wie wollen wir das denn eigentlich ändern? Also würde die deutsche Regierung das jetzt zur nationalen Aufgabe machen? Was würde das bedeuten? Wo unser Haushalt so aussieht, wie er aussieht? Und du völlig zu Recht sagst, dass der Haushalt auch für Dinge eingesetzt wird, wo sich natürlich der gemeine Bundesbürger immer wieder fragt, was ist eigentlich mit euch kaputt? Und was ist denn mit dem Thema Bildung zum Beispiel? Was ist denn mit dem Thema Gesundheit oder dann eben auch der psychischen Gesundheit? Das ist ein weiter Weg, weil wir in der Tat von unserer Kultur, glaube ich, gar nicht so darauf eingestellt sind, dass die mentale Gesundheit ein großes Thema ist. Und ich kann dir, es ist beweisbar und belegbar, sagen, dass zum Beispiel das Thema Mental Health in vielerlei Medien überhaupt nicht zieht, überhaupt nicht läuft. Weil das ein Thema ist, das eine gewisse Schwere hat, weil das ein Thema ist, das jetzt nicht nach der Art ist, Cora und Michael Schumacher zoffen sich wieder, das klickt auf jeden Fall. Das klickt definitiv und man ist teilweise eben einfach auch genau auf diese Klicks angewiesen. Fair, was ich auch verstehe. Ich glaube aber auch, dass Journalismus heute, und den betrachten wir auch immer mal wieder kritisch, auf dem Holzweg ist, wenn er immer nur die Themen hoch und runter spielt, die Geld bringen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach auch Themen haben, die man sich in Anführungsstrichen leistet. Weil wenn man das nicht tut, endet man am Ende so wie die Franzosen vielleicht. Da sind wir noch nicht. Aber das bedeutet auch, dass wir Verantwortung, und da kommen wir wieder zum Thema Prophylaxe, dass wir Verantwortung tragen müssen. Und auch unser Podcast ist ein gern und viel gehörter Podcast, aber an gemischtes Hack kommen wir lange nicht ran. Genauso wenig wie an Hotel Matze oder an Lanz und Precht. Das sind nämlich Themen, die gefälliger sind. Das sind Themen, die spaßig sind, wo man einfach sich mal zerstreuen kann nach einem harten Arbeitstag oder wenn jemand auf der Bank gestorben ist. Aber was ist denn, wenn wir dann über diese Themen sprechen? Vielleicht brauchen sie auch einfach ihren Raum und vielleicht brauchen sie auch einfach eine Fläche und auch ein bisschen Mut, dass man, und das ist eigentlich schon ein total absurdes Wort in dem Kontext, ein bisschen Mut, diese Themen auch erstmal anzusprechen, prophylaktisch. Und da sind wir in Deutschland, glaube ich, noch schlecht. Da sind wir noch nicht gut. Und das ist das, was mich so ein bisschen umtreibt und wo ich sage, es braucht unter anderem solche Podcasts, es braucht Artikel, es braucht Reportagen, es braucht Influencer, es braucht was auch immer an modernen und auch an klassischen Medien zur Verfügung steht, um das Thema weiter zu besprechen. Weil ich glaube, man kann sich da auf die Regierung nicht verlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, also kannst du dir vorstellen, da sind wir wieder so bei der ursprünglichen Frage, kannst du dir vorstellen, dass Friedrich Merz vors Parlament tritt und sagt, ich als neuer Bundeskanzler sage euch, Mental Health ist der neue heiße Scheiß. Das Bild habe ich
nicht. Der würde ja wahrscheinlich sagen, ich kenne ihn nicht persönlich und er hört uns auch bestimmt zu, deshalb hoffe ich, dass er es nicht persönlich nimmt.
Ja, Fritze,
aber er würde wahrscheinlich sagen, Mental Health kann man nicht röntgen. Mental Health kann man nicht röntgen.
Ach so.
Deshalb lassen wir das. Deshalb lassen wir das mal. Ja. Also diese drei genannten Podcasts, die du da, ich bin eher davon ausgegangen, dass die zusammen nicht die Reichweite von unserem Podcast haben.
Das hätte ich jetzt gedacht. Ist auch eigentlich so.
Gemischtes Hack. Gemischtes Hack habe ich seit Jahren nicht gekauft. Seit Jahren habe ich gemischtes Hack nicht gekauft. Naja, aber das Schöne ist, die muss ja auch geben. Genauso wie dann eben auch so Dinge wie Temptation Island und Dschungelcamp im Fernsehen, ne? Die Frage, ne? Also das können wir jetzt auch breit treten, zertreten, das Thema. Ja. Nein, das muss auch geben, aber ich glaube, man muss letztendlich bei bestimmten Themen und auch jetzt in bestimmten Branchen die Finger nun mal ziemlich tief in die Wunde reindrücken, um letztendlich darauf hinzuweisen, A, da ist ein Problem, B, wie gehen wir es an? Und auch leider ein großes Thema, wo wir uns in Deutschland ja mehr oder weniger um fast 180 Grad drehen müssten oder was einer Geschlechtsumwandlung gleichkommen würde, ist erstmal die Kostenübernahme auch. Mhm. Weil ich sagte ja vorhin bewusst, das wird unheimlich viele Ressourcen in Anspruch nehmen, organisatorischer Art, aber eben auch aktiver Art. Und dann wird letztendlich das große Thema kommen, wir brauchen Anlaufstellen. Wir brauchen mehr Leute, die letztendlich ja auch ausgebildet sind in dem Bereich und das auch dann anbieten können. Und dann, wenn wir das haben, und was wir auch nicht über Nacht haben werden, aber wir haben ja Zeit, dann muss das kostentechnisch übernommen werden. Und wir haben ja schon Schwierigkeiten, körperliche Gesundheitsbehandlungen übernommen zu bekommen als Versicherte. Ob das jetzt Thema Verschleiß ist, Thema Verletzung, Thema organische Erkrankungen etc. Wenn wir jetzt in das Gebiet eintauchen der seelischen oder geistigen Behandlungen, dann wird das eben auch nochmal einen großen Kostenapparat in Gang setzen. Und ich befürchte, dass wir dafür nicht aufgestellt sind. Würde mir aber wünschen, wenn letztendlich sowas verabschiedet wird, dass das eine nationale Strategie sein wird, psychische Gesundheit in den Vordergrund zu stellen, dass man dann alle Ressourcen und Verbesserungen dafür heranzieht, um das tatsächlich umzusetzen. Ich denke, dass uns der Einsatz von auch neuen Technologien, allen voran natürlich das Thema künstliche Intelligenz, da gut helfen wird. Telemedizin wird ein Riesenthema werden in diesem Bereich, weil häufig ist es ja wirklich so, dass die Betroffenen erstmal eine rein gesprächstechnische Anlaufstelle brauchen. Also manchmal geht es ja nur darum zu sagen, pass auf, ich habe da mental Beef, ich muss das loswerden, ich muss mir das im wahrsten Sinne des Wortes von der Seele quatschen. Und dafür brauchen wir auf der einen Seite Personen, aber vielleicht brauchen wir dafür auch künstlich intelligente Personen, die letztendlich algorithmisch so bearbeitet und so trainiert sind, dass die eins zu eins ein Gespräch der zumindest Erstversorgung vielleicht sogar führen können. Und da, glaube ich, kann man einen ganz, ganz schnellen und Riesenschritt machen. Jetzt werden natürlich auch viele, die das Thema technische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahren begleiten, sagen, ja, bis wir da ankommen, wo andere Länder schon sind. Aber das hilft ja nicht. Sondern das Schöne ist ja, wenn man die Entwicklung der künstlichen Intelligenz sieht, wie rasant sich diese Technologie weiterentwickelt. Also nehmen wir das klassische Beispiel. Ich störe mich zwar immer daran, dass man immer ChatGPT als der erste Stein, der gefallen ist, nimmt, weil es gibt viele, viele andere Themen, aber bleiben wir mal bei ChatGPT, weil das ist so das Populärste. Wenn man die erste Ausgabe von ChatGPT im November 2022 versucht, sich vor Augen zu führen, die meisten werden das schon gar nicht mehr können, weil dieses Biest unfassbar galoppiert ist. Ja, und jetzt schon letztendlich fast empathisch daherkommt, wie auch immer, wie die das hinkriegen und so weiter, steht auf einem anderen Blatt. Aber und das in vielen anderen Bereichen, wo unheimlich Tempo angezogen hat. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir in Deutschland uns auch in diesem Tempo entwickeln können. Es wird immer Länder geben, die weiter sind. Amerika allen voran, die asiatischen Länder, die technologisch auf einem ganz anderen Planeten unterwegs sind. Aber wenn wir in unserem Tempo uns auch rasant entwickeln, dann glaube ich, können wir diesen Einsatz, gerade diesen telemedizinischen Einsatz, wirklich flächendeckend ausrollen. Und das würde schon meiner Ansicht nach unheimlich viel bringen.
Finde ich einen interessanten Aspekt. Und vor allen Dingen, weil man natürlich, und da bist du, glaube ich, auf der richtigen Spur, und da kennst du dich natürlich auch aus, weil man natürlich das auch gewährleisten können muss. Das ist genau der Punkt. Also das heißt, wir müssen ja dann, wenn wir das Modell Frankreich nehmen würden, auch erstmal dafür sorgen, dass es kostenmäßig darstellbar ist und vor allen Dingen, dass es einfach auch flächendeckend in irgendeiner Form ein Angebot gibt, dass man machen kann, das dann auch zu einer Verbesserung im ersten Moment führt. Wobei ich dann immer noch nicht beim Thema Prophylaxe bin. Ne? Also ich glaube, dass wir, warum sollen wir warten, bis der Ernstfall eintritt, wenn ich doch die Möglichkeit habe, jetzt dagegen zu steuern. Und auch ich habe gelernt, bei Krisenkommunikation zum Beispiel wird es immer sauteuer. Und zwar deshalb, weil dann eine Lage entstanden ist und dann ist schon der Schaden entstanden. Also du kannst dann natürlich noch versuchen, irgendwie zu retten, aber meistens ist das Kind eben schon in den Brunnen gefallen. Und du kannst an Menschen ranlabern, wie du möchtest, sondern nach dem Motto, sie brauchen Krisenprävention, sie brauchen gerade für ihr Unternehmen, weil es vielleicht einfach auch ein bisschen edgy und tricky ist, eine 1A-Krisenkommunikationsstrategie. Und dann heißt es immer, ja, das müssen wir unbedingt machen, Leute, es kommt aber nicht dazu. Und diese Kosten können wir uns auch sparen. Es wird dann viel, viel teurer, wenn der Ernstfall eintritt und dann kriegst du den Anruf, können Sie bitte morgen da sein? Und dann sagst du, ja klar, aber das wird jetzt teuer. Ja, es ist egal. Dann ist das plötzlich total egal. Und das ist hier, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Es ist auch eine Krise und es ist auch im Grunde auch da wieder wichtig. Eigentlich hat man die Chance, dagegen zu steuern, bevor es nämlich so teuer wird. Und bevor man sich über künstliche Intelligenz Gedanken machen muss, man könnte das jetzt noch ganz gut wuppen. Also auch verrückterweise face-to-face, Mensch zu Mensch, Therapeut zu Patient, Patient zu Therapeut oder Therapeutin. Und das ist was, wo ich denke, das ist wahrscheinlich ein mutiger Schritt, wenn man das jetzt in den Wahlkampf integrieren würde als Hauptprogramm. Da weiß ich nicht, ob man damit punkten könnte. Wenn man es gut macht mit dem richtigen Sound und der richtigen Ansprache, eventuell, wenn sich eine Regierungspartei oder überhaupt eine demokratische Partei dieses Thema schnappt und das unter anderem auch zum Thema macht. Also wir reden davon und deshalb, also jetzt könnte man natürlich sagen, na klar, das ist ein bisschen weit hergeholt, warum sollte man das tun? Naja, das sollte man deshalb tun, weil es in einem Nachbarland zur nationalen Aufgabe gemacht wurde. Also warum soll es denn dann, das finde ich viel stärker als jetzt irgendwie als Wahlkampfteil. Also man muss sich, Entschuldigung, Vielleicht müsste ich mal zum Arzt, Prophylaxe. Aber man muss sich mal reinziehen, das ist schon was, eine Nation, wenn man das zur nationalen Aufgabe macht. Und da ist Wahlkampf, finde ich, immer noch pillepalle dagegen. Aber im Ernst, also ich kann mir vorstellen, dass man den Fall Frankreich nationale Aufgabe verhindern könnte, wenn man jetzt nochmal über die Frage nachdenkt, was würde das denn für Deutschland bringen? Oder würde es überhaupt was bringen, das zumindest in den Fokus zu stellen, was auch immer hier gebingt hat, war ich das? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch die Möglichkeit, noch die Chance haben, hier was zu verändern. Wenn man es rechtzeitig angeht und wenn man Prophylaxe ernst nimmt. Glaubst du nicht?
Ich glaube das sehr. Ich muss aber aus rein praktischer Erfahrung sagen, Prophylaxe, Prävention, von mir aus auch Frühintervention, ist der schwerste Part. Also das ist der Endboss im Grunde, weil ich würde am liebsten, und das würde auch funktionieren, ich würde am liebsten mit Prävention oder Früherkennungsprogramm gerne mein Geld verdienen. Fakt ist aber, ich verdiene mein Geld mit dem Status, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ne? Das heißt also, die Kunden kommen immer, wenn es knirscht, knarzt und knackt. Und wir weisen auch darauf hin, dass es ja wie in einigen Fachbereichen, wie der Augenheilkunde, dem internistischen Bereich, Urologie, Hauterkrankungen, also Dermatologie. In diesen Bereichen gibt es ja Früherkennungsuntersuchungen oder eben Präventionsuntersuchungen oder prophylaktische Untersuchungen. Man denke an die prophylaktische Zahnuntersuchung. Ne, das machen alle, also oder viele. Ne, dieser Termin beim Zahnarzt und bei der Zahnärztin, der ist wirklich so mit doppeltem Marker im Kalender eingetragen. Und das gibt's auch für die Orthopädie auch. Und das gibt's sicherlich, und da würden viele aus dem Bereich der Psychotherapie jetzt still nicken, natürlich auch für den Bereich der mentalen Gesundheit. Aber bevor wir dahin kommen, müssen wir natürlich auch uns mit den Realitäten auseinandersetzen. Und die Realität ist nun mal, dass in vielerlei Hinsicht viele Kinder in den Brunnen gefallen sind. Nehmen wir ganz aktuell die Krankschreibungsquote für 2024. Von Januar bis August, also in 8 Monaten, haben wir das Gesamtjahr 2023 schon getoppt mit den Krankschreibungen. Und davon sind 15% psychischer Natur. 15%, von denen wir wissen. Muss man auch immer dazu sagen. Der Großteil ist immer noch Atemwegserkrankungen, offiziell, aber 15% sind, wie man immer so schön sagt, dokumentiert, psychisch bedingt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Dunkelziffer leider wahrscheinlich größer ist, weil man jetzt nicht unbedingt sich wegen einer psychischen Erkrankung unbedingt krank schreiben lassen möchte. Dann wird das Kind vielleicht auch mal anders genannt oder anders angegeben, aber trotzdem sind ja schon 15% mehr als ausreichend. Aber wir haben ja schon unheimlich hohe Arbeitsausfälle. Wir haben nachweislich eine geringere Produktivität. Deutschland ist 2023 nicht gewachsen im Rahmen des wirtschaftlichen Wachstums nachweislich. 2024 haben wir noch knapp 2,5 Monate. Da werden wir auch nicht mehr wachsen, bleiben also wieder im Minusbereich. Und auch für 2025 ist jetzt das Bruttoinlandsprodukt jetzt auch nicht vergleichbar mit Asien, Amerika und Co. Das heißt, wir haben ja schon wirtschaftlich riesige Nachteile durch diese Thematik plus andere Themen. Und deshalb müssen wir natürlich versuchen, zweigleisig zu fahren, dass wir prophylaktisch agieren, aber gleichzeitig jetzt schon Schutz bieten für gefährdete Gruppen und vor allen Dingen Angebote für Betroffene. Und in allen Bereichen haben wir, um es mal positiv auszudrücken, Potenzial. Vor allen Dingen Nachholpotenzial. Und deshalb wäre es fast schon, auch wenn es durch die Hintertür ist, und von mir aus kann man sich das auch gerne abgucken, in dem Fall von der französischen Regierung, aber es wäre schon toll, wenn das irgendwo auf einer Agenda bei irgendeinem Wahlkampfprogramm auftauchen würde. Ob das Stimmen bringt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bringt das Herzen. Also da fliegen einem schon ein paar Herzen entgegen. Das ist auch manchmal viel wert. Und sei es für die mentale Gesundheit. Und dementsprechend wäre das schon schön, wenn Friedrich Merz und Co., die uns mit Sicherheit, wie gesagt, alle hier zuhören, weil wir einfach in dem Bereich die Nummer eins sind in Deutschland, dass die das einfach mit aufnehmen.
Ich bin immer ein großer Fan davon, nicht nur irgendwie durch die Gegend zu schwadronieren, sondern auch sich die Frage zu stellen, was kann ich eigentlich für mein Land tun? Beziehungsweise, was kann ich eigentlich tun, um die mentale Gesundheit jetzt in meinem Bereich, in unserem unternehmerischen Bereich zu fördern? Was kannst du dafür tun? Was kann ich dafür tun? Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort und dann liefere ich dir auch gerne meine.
Ich hätte jetzt gedacht, du fängst an. Du fängst, oder auch, ich bin ja immer schlecht vorbereitet. Ich sag mal das Thema Maßnahmen am Arbeitsplatz. Das ist natürlich schon ein großes Thema. Ob das jetzt Arbeitsschutzthemen sind, Arbeitszeitregelungen. Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, für ein Klima zu sorgen, in dem man diese Themen auch überhaupt ansprechen kann. Ne? Weil ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, dieses Stigma, psychisch krank zu sein, das lastet natürlich auch auf vielen. Und lastet meiner Meinung nach grundsätzlich eben auch auf der Gesellschaft. Und deshalb ist das A und O, dass, so komisch sich das anhört, das sagt man jetzt zum Beispiel, wenn man Kinder hat, ja, ich möchte, dass meine Kinder über alles mit mir sprechen können. Ja, das ist ein tolles Ziel, habe ich auch. Bei einigen Themen, gerade wenn es um Schminktipps geht, hoffe ich, dass meine Töchter mit meiner Frau sprechen und nicht mit mir.
Mit Ariel.
Das hast du nicht vergessen, ne?
Das habe ich nicht vergessen.
Genau, nee, und aber ich finde, wenn man jetzt nicht, weiß ich nicht, Amazon leitet oder Siemens, sondern vielleicht schon ein kleineres Orchester dirigiert, dann wäre es schon irgendwo auch schön, wenn man eben ein Klima hat und eine Kultur, wo man sich da auch Unterstützung holen kann. Ich habe das selber erlebt, ich habe eine Mitarbeiterin gehabt, die wirklich dann mal vor mir saß, in Tränen aufgelöst und einfach gesagt hat, ich schaff das nicht, mir geht's, um es auf den Punkt zu bringen, beschissen und ich brauche Hilfe. So. Und dann habe ich auch versucht, im Rahmen der Möglichkeiten und im Rahmen dessen, wie kriege ich jetzt wen organisiert, habe ich dann letztendlich Kontakte hergestellt, ich habe ihr Termine besorgt, damit sie zumindest mal so eine Akutversorgung bekommen konnte. Und ich fand es natürlich für die Mitarbeiterin traurig, keine Frage. Sie hat sich auch, also insgesamt, wenn man das mal so, das hört sich immer so komisch formuliert an, aber sie hat sich auch gut entwickelt dann hinterher mit der Thematik. Mhm. Aber ich habe halt auch für mich irgendwo aber gemerkt, wie hilflos man ist, um wirklich dieses Thema akut anbieten zu können. Und wir haben ein Riesennetzwerk, auf das wir zurückgreifen können, was viele nicht haben. Und viele kriegen das vielleicht auch von ihren Mitarbeitern gar nicht mit. Und dann denke ich mir, was passiert mit diesen Menschen? Also ne, für mich war das ein Anruf. Und dann war die innerhalb von, ich glaube, 72 Stunden war die da. Und dazwischen lag ein Wochenende. Sonst wäre es wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden gegangen. Mhm. Und ich war aber auch froh, dass ich scheinbar, weil man weiß es ja nicht, wenn man nicht diese Berührungen hat und die in Kontakt kommt mit diesen Themen, dass ich scheinbar eine Atmosphäre kreiert habe, die es der Mitarbeiterin erlaubt hat, zu sagen, ich vertraue mich dir an, du musst mir helfen. Und ich glaube, das ist letztendlich das, was man anbieten kann, weil psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, auch da, man kann viele Initiativen fördern und Programme zur Stressbewältigung. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, der Zugang in erster Linie zu Beratungsdiensten. Weil manchmal, und deshalb habe ich es vorhin auch mit der Telemedizin noch mal etwas herausgekitzelt und skizziert, man braucht einfach jemanden zum Quatschen. Es geht nicht immer um Medikamente, sondern es geht manchmal einfach nur darum, dass man quatschen möchte. Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Ja, ich kann dazu nur sagen, dass wir uns darüber eigentlich tagtäglich Gedanken machen. Und das bedeutet, dass wir innerhalb der Geschäftsleitung auch immer wieder darüber sprechen, über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo wir merken, dass das manchmal Form annimmt, wo wir merken, dass es vielleicht nicht ganz okay vorher, und da kommen wir wieder zum Thema Prävention. Es ist aber auch so, dass wir, bevor wir jemanden überhaupt einstellen, dass wir jemanden, Moment, ich muss mal ganz kurz hier den Hund rauslassen. Der nämlich signalisiert hat, er hat keine Lust mehr zuzuhören. So, jetzt bin ich auch wieder da. Bevor wir jemanden einstellen, sagen wir ganz klar, dass es immer das Angebot gibt, dass die mentale Gesundheit gepflegt werden kann und auch soll. Das heißt, die Tür ist immer offen. Wenn in irgendeiner Form auch privat was vorgefallen ist, so muss man uns da nicht im Detail reinholen, aber die Tür ist auf. Und das ist ein ernst gemeintes Angebot, das wir schon in Bewerbungsgesprächen droppen. Also dabei beginnt das schon. Und wir sind auch als Arbeitsplatz so, dass wir andere, im Gegensatz, glaube ich, zu vielen anderen Agenturen, ist es nicht so, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 4 verschiedenen Projekten arbeiten, wie man das aus Agenturen oft kennt. Arbeitszeiten von 8 bis 22 Uhr, und wenn dann noch eine Kampagne gemacht werden muss, dann wird es auch mal 2. Und man feiert das mit viel Alkohol, Pizza und keine Ahnung. Also alles das kennt man. Sondern bei uns ist es so, dass Menschen natürlich Homeoffice machen können, dass sie natürlich auch je nach ihren Stärken und Schwächen eingesetzt werden und dass je nachdem, wie viel Zeit sie brauchen, dafür Räume sind und geschaffen werden. Das ist erstmal augenscheinlich nicht wirtschaftlich, wenn man das jetzt oldschool betrachtet. In the long run ist es aber so, dass das durchaus wirtschaftlich ist, weil der Krankenstand deutlich geringer ist. Weil, es gibt 1000 Gründe dafür. Aber diese Räume zu schaffen innerhalb des Alltags, das ist das Konzept auch unter anderem bei uns, weil wir davon ausgehen, dass es nicht unbedingt klar ist, dass jeder gleich viel in gleicher Zeit leisten kann, zum Beispiel. Das wäre auch komisch. Dann gibt es einen weiteren Baustein, den wir pflegen, wenn es um Prävention geht, dass wir auch den Freiraum lassen, eventuell manchmal auch Mitarbeiter nicht festzunageln, auf Projekten arbeiten zu müssen. Das bedeutet ganz klar, dass wenn ein Mitarbeiter mit irgendeinem Thema ein Problem hat, ein ethisches Problem hat, und wir können das nachvollziehen, dann ist es so, dass er darauf nicht arbeiten muss, zum Beispiel. Dass er auf diesem Projekt nicht arbeiten muss. Und das ist etwas, was, so wie ich es gehört habe zumindest, auch nicht unbedingt gewöhnlich ist. Also das bedeutet, wir nehmen Rücksicht, wir verlangen aber auch viel. Also das bedeutet auch, dass wir schon auch in den Zeiten, wo Menschen da sind und dass sie sich einbringen, dass sie proaktiv sind, dass sie ein Stück weit auch auf ihre Art und Weise was zurückgeben. Also es ist ein Geben und Nehmen. Und wenn du mich darauf ansprichst, dann ist das im Grunde eigentlich das Konzept, vor allen Dingen Räume zu eröffnen und zu lassen und auch Möglichkeiten, etwas für die mentale Gesundheit im Arbeitsalltag zu tun. Also die Hygiene beginnt eigentlich dort, wo man die meiste Zeit verbringt, nämlich am Arbeitsplatz. Und wenn man das, finde ich, einführt, dann ist man in Sachen Prävention und wenn man das auch lebt und beweisbar auch lebt, dann ist man schon, glaube ich, fühle ich das so jedenfalls recht weit voraus. Es hat aber auch Nachteile. Die habe ich vorhin angesprochen im Mental Health Moment der Woche. Es gibt Menschen, die können damit nicht umgehen. Und da gibt es genauso wie bei Medikamentenmissbrauch, gibt es auch da eine Art von Missbrauch, starkes Wort, aber ich empfinde das so, dass Menschen mit diesen Räumen nicht umgehen können. Wenn wir das identifizieren, und das hat mit Mental Health dann auch nichts mehr zu tun, dann trennen wir uns auch. Das ist auch Teil der Wahrheit. Weil ich finde, so ein System, wenn man es ernst nimmt, funktioniert nur mit Ehrlichkeit und mit Loyalität und mit Gegenseitigkeit. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann finde ich sehr subjektiv, dass jemand das dann auch ehrlicherweise nicht verdient hat. Amen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Amen.
Das bedeutet, wir enden jetzt hier an dieser Stelle mit dieser Folge.
Und, das war doch super.
Ja, und ich danke dir auf jeden Fall, dass wir jetzt, glaube ich, viele verschiedene Aspekte irgendwie, und es war auch sehr, sehr persönlich, hätte ich nicht gedacht, als wir das Thema genommen haben, hätte ich nicht gedacht, dass es doch so persönlich wird, aber bin froh darum, dass wir es gemacht haben. Und ich bin sehr gespannt, was wir von den Supercoaches im Fußball lernen können. Da bist du als ehemaliger Vereinsarzt von Bayer 04 Leverkusen gefragt. Und da freue ich mich sehr drauf nächste Woche.
Ich mich auch. Wunderbares Thema.
Bis nächste Woche. Tschüss, Burak.
Bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.